Das ist doch ein schönes Ereignis, Kinder segnen zu dürfen. Und für einige habe ich gesehen, auch ein emotionales Geschehen. Dankbaren Herzens das Kind im Arm halten als Eltern, als Großeltern. Es wahrzunehmen, ein Gott hat geschaffen. Und es ist gut, was er geschaffen hat. Bei allem Beschützerwillen, den Eltern müssen wir mal so an sich haben, ich bin auch älter, auch ein Vater, bei allem Beschützerwillen, die wir so Eltern aufbringen, merken wir doch, wir kommen irgendwann an unsere Grenzen, immer mal wieder an unsere Grenzen. So zumindest kann ich euch von uns berichten, wir kommen mal an unsere Grenzen oder sind gekommen. Was wird einmal aus diesem Kind werden? Ja, groß. Was wird aus diesem Kind werden? Werden wir als Eltern in der richtigen Verantwortung stehen? Werden wir diese Verantwortung wahrnehmen, die wir haben, an den weichen Stellungen des Lebens, richtig mit den Kindern und für die Kinder entscheiden zu können? In welcher Gesellschaft werden diese Kinder einmal aufwachsen? Sie verändert sich. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Oder rinnt mir das aus der Hand? Heute habt ihr als Eltern ja zusammen mit uns als Gemeinde in der Segensbitte jetzt was auch zum Ausdruck gebracht. Vielleicht ungefähr so. Gott, wir erwarten von dir, dass du hineinsprichst und hineinwirkst in diese Zeit, in unser Leben. Gott, und wir brauchen dich darin. Wenn Leben gelingen will, dann musst du, Herr, an uns und an den Kindern wirken. Und womöglich war das dann auch so, dass ein oder andere im Herzen dann auch noch ergänzt haben, Gott, wir wollen dir dafür auch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ihr habt eurerseits vielleicht Zusagen gemacht, was ihr wollt. Vielleicht im Zusammenhang mit den Kindern. Aber können wir Gottes Wirken beeinflussen? Von Luther wird diese Frage weiter transportiert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Kann ich Gottes Willen beeinflussen? Wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Im Kern treibt diese Frage viele Menschen in ganz unterschiedlichen Religionen an. Die Opferrituale von der Antike bis heute, die lassen sich eigentlich von diesem Gedanken her ableiten. Ich bringe Gott etwas und dafür erwarte ich, dass Gott es dann auch mir gegenüber in einer bestimmten Haltung sich zum Ausdruck bringt. Menschen tun das, um eine Gottheit milde zu stimmen. Dazu kommt dann noch so ein zweiter Gedanke. Am besten erstellt man dann noch so ein Verhaltensregeln, wie man im Leben umgeht und wie man leben will, so ein Katalog. Wenn man dem befolgt, dann hat man möglichst viel dafür getan, dass dieser wie auch immer geartete Gott nicht zornig wird. Ich halte mich daran, Gott, können wir so eine Abmachung machen? Ich halte mich daran und dann darf ich von dir auch erwarten, dass du dich hältst. Das Volk Israel im Alten Testament, das hatte seine Gesetzesvorschriften und die Opferrituale und das passt in vielem, passt das so gänzlich da hinein. Auch wenn dieser lebendige Gott sein sichtbares Eingreifen bei dem Volk Israel immer mal wieder deutlich gemacht hat. Seine Einzigartigkeit, seine Fürsorge hat er immer wieder gezeigt. Seine Zusage als Bund zum Beispiel. Und dann durfte dieses Volk erleben, wie es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wurde. Ein einzigartiges Geschehen, wenn man die biblischen Texte liest, die Jahrhunderte später immer noch das ganz groß einschneidende Geschehen. Gott hat wunderhaft gehandelt. Ja, er hat durch die Jahrhunderte immer wieder seine Treue zugesagt, den Menschen deutlich werden lassen. Sein Volk konnte das erkennen. Das alles hat die Juden damals aber nicht entlassen von der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun? Im Grunde genommen hat diese Frage auch einen Mann bewegt, der an der Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gelebt hat. Das war ein sehr engagierter, ein sehr kluger Mann. Ein Mann, der sich auch deutlich eingesetzt hat. Ein Mann, der für seine Überzeugungen eintrat. Ja, der sogar bereit war, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn dieser Gott ihm als Gegenleistung dafür gnädig blieb. Man könnte schon sagen, dachte ich so, ein Stück Fanatismus war schon dabei. Und als er wieder mal auf einer seiner Reisen war, Dienstreisen, also im Auftrag dessen, was er eigentlich leben wollte, dann haut ihn ein Ereignis so völlig um. Da kommt auf einmal dieser Jesus Christus, der spricht diesen Menschen in einer, wie in der Bibel beschrieben, wie so eine Lichtgestalt, spricht er ihn an. Er spricht ihn an mit den Worten, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und in diesem Moment muss diesem Saulus, so hieß dieser Mann, dass wie eine Decke von den Augen gefallen sein. Dass seine ganze Denke, die er bisher hatte, wie bekomme ich diesen gnädigen Gott und ich tue dafür, ich handle, ich setze mich dafür ein, dass seine ganze Denke fehlgeleitet war. Auf diesem Weg, den er eingeschlagen hatte, mit bestem Wissen und Gewissen, mit den besten Absichten. Auf diesem Weg, so sagt dir dieser Gott jetzt, Jesus Christus nämlich, da verfolgst du mich. Dein Handeln ist davon ausgerichtet, als wolltest du mich vernichten. Und dieser Saulus, der wurde mehrere Tage blind. Das ist so auch ein Zeichen dafür, dass so ein gelebtes Denken und Leben irreführend ist. Für ihn irreführend ist und nicht weitergehen kann. Es musste erst jemand kommen aus der Gruppe, den er eigentlich vorher immer verfolgt hat, die er vernichten wollte. Aus dieser Gruppe musste erst ein Mensch kommen, es musste erst ein Christ kommen. Einer, der ihm dann verhelfen konnte, dass er wieder sieht. Und er kam und sprach das. Saul, Gott hat mir gesagt, und du sollst wieder sehen. Und er konnte wieder sehen. Was sich mit seinen beiden Augen da vollzog, das vollzog sich auch im Inneren dieses Menschen. Saulus, später wird er einmal Paulus genannt, der beschreibt das im Philipperbrief so, was da mit ihm geschieht. Philipper 3, es wird jetzt hier vorne erscheinen, hoffe ich. Im Rückblick. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas wie ein unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte im Leben. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die mich durch eigene Leistungen, die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Soweit dieser Bibeltext aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Ich habe einen ersten Gedanken dazu überschrieben, Gott hat die Spielregeln geändert. Gott hat die Spielregeln geändert. Und dazu brauche ich mal so dieses Tipp. Ich versuche es nochmal so ein bisschen grafisch darzustellen. Da Das, was der, und vielleicht gibt es Parallelen zu unserem Leben dazu. Das, was der Saulus gelebt hatte, das nehme ich mal hier als Mensch, war, dass er eigentlich hier rüben zu Gott hinkommen wollte. Da in Verbindung treten konnte. Aber es ging nicht, merkt er. Da gibt es was, da liegt was dazwischen. Etwas, was trennt. Und dann hat er immer wieder versucht, zu handeln, zu tun. Mit vollem Eifer. Und das hat geklappt, das war auch gut. Und dann irgendwann klappt es wieder nicht. Er sagt, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss einfach mehr Leistung bringen. Wenn ich mehr Leistung bringe, dann schaffe ich das. Und tatsächlich, er kam auch bis dahin. Und dann brach es wieder ab. Er kam nicht drüber. Er kriegte seinerseits nicht die Verbindung zu Gott. Und wie schreibt er dann hier im Philipperbrief Kapitel 3 so den Schluss? Von Gottes Seite kam das her. Gott hat die Gerechtigkeit erwirkt zu mir. Er hat etwas gebaut. Nehmen wir eine andere Farbe. Er hat etwas gebaut. Von seiner Seite her hat er eine Brücke geschlagen zu uns Menschen. Und über diese Brücke zu gehen, so kann ich zu ihm kommen. Gerechtigkeit, so heißt es hier zum Schluss, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die von Gottes Seite her kommt und die die Grundlage des Glaubens ist. Des Glaubens, der meint, die Bibel mit, ein Vertrauen darauf, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, etwas geschaffen hat, was mein Leben in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, im Auge Gottes. Was mein Leben erneuert, was meinem Leben einen neuen Horizont gibt. Was mein Leben in eine neue Ausrichtung von Gottes Seite herstellt. Jesus hat es getan, damals, als er am Kreuz für uns starb. Wir haben immer wieder auch Lieder gesungen, die das beinhalten. Gottes Gerechtigkeit, die Gott erwirkt hat, als er, der Sohn Gottes, starb, der ohne Schuld war, der diesen... Das leiten wir hier im Deutschen von dem Begriff Sund ab. Die Sünde. Der Schlund, der alles mit sich schluckt. Das ist Sünde. Alles, was sich da bewegt, in sich hinein verschlingt. Der damit keine Probleme hat. Der hat diese Brücke gebaut. Und das schafft einen neuen Weg. Was ist geschehen? Gott hat die Spielregeln verändert. Er hat aus dem Leistungsdenken hat er ein Liebesdenken gemacht. So habe ich das mal versucht zum Schreiben. Denn das, was Gott tat hierüber, das tat er für uns Menschen, weil er uns lieb hat. Wenn das der Weg ist, da möchte Gott, dass wir auf diesem Liebesweg in die Verbindung mit ihm treten können. Von dem Leistungsdenken in ein Liebesdenken. Das ist eine echt starke Veränderung im Leben. Und so ein kleiner Exkurs mal hier. Der Saulus, nachdem er anfänglich dafür einstand, hat er sich erst mal 3 Jahre zurückgezogen. Mit dieser Frage beschäftigt, was ist das denn neu in meinem Leben? Und anschließend ist er erst zu diesem Paulus geworden, den wir aus der Apostelgeschichte weiterkennen und aus den Briefen im Neuen Testament, wenn ihr sie lest. Der brauchte 3 Jahre lang. Warum? Da hat sich im Leben, und jetzt bin ich mal ganz dicht bei uns vielleicht dran, da hat sich im Leben ein Gottesbild festgemacht. So ist Gott. Und ihr kennt das ja, wenn wenn man so bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen eingeübt hat, bis man die wieder rauskriegt, weil sie nicht gut sind, braucht man eine Weile. Ich weiß nicht, wer ist von euch derjenige, der die Zahnpastatube immer offen liegen lässt? Keiner? Oh, Entschuldigung. Ja, okay. Vielleicht, ihr kennt eure anderen Beispiele. Und wenn nicht, sagt euch vielleicht ein euch lieber Mensch, was so ein Beispiel wäre, wo ihr schon zweimal darauf aufmerksam gemacht worden seid, aber es immer noch nicht so eine Veränderung gebracht hat. Das einzutrainieren, das wieder einzuüben, dass es anders ist, weil jemand anderes es auch sinnvollerweise auch anders wünscht, das ist manchmal schwierig. Und glaub mir, bei diesem Gottesbild, hier eine Korrektur hineinzubekommen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Wenn du aufgewachsen bist in einem Gottesverständnis, dass Gott derjenige ist, der dein Leben immer beobachtet, in dem Sinne, dass er genau guckt, was du falsch machst, dass er, wie vielleicht einige gelesen haben, ich glaube, wo war das denn? Das letzte Mal wohl in der Idea, vorher mal im Christsein heute oder im Aufatmen, Thorsten Hebel von einer Biografie berichtet hat. Er ist Pastor, ein Kollege von mir, Evangelist gewesen, eine ganze Weile. Und jetzt auf einmal kam er vor Jahren in Krise, zum woanders beschäftigt. Und er berichtet heute davon, dass er eigentlich aufgewachsen ist mit einem Gottesbild, das so ganz streng war, wo der Gott der Liebe nicht vorkam, sondern der Gott, der beobachtet, wo es Reglementierung gibt, genaue Verhaltensregeln und ich muss mich in diesen Verhaltensregeln bewegen, dann wird es schon gut sein. Ich muss also sonntags immer Krawatte und Sakko anhaben. Dann wird es schon gut sein. Was da drin steckt, kann man ja so machen und fertig. Sieht ja niemand. Den Schein wahren, aber nicht das Sein. Du, Paulus hat 3 Jahre gebraucht, damit sich das auch veränderte, obwohl dieser Jesus Christus ihm so erschienen ist. Und dann kam die Zeit, in der er es hier im Philipperbrief so deutlich formulieren konnte. Das ist die Veränderung, aus der heraus ich leben möchte. Ändern wir von dem Leistungsdenken in ein Liebesdenken, eine neue Grundlage. Was hat Paulus dann damit gemacht? Für ihn bedeutet das ja, aus seiner Geschichte herkommend, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, kein Rückzug aus der Gesellschaft, aus dieser Welt, sondern ein Rückzug von der Vorstellung, dass er durch gutes Tun hier in dieser Welt vor Gott als ein guter Mensch dastehen kann. Das, so hat er begriffen, das geht nicht. Das führt in die Irre. Ich schließe diesen Gedanken mit so einer persönlichen Frage. Du sagst vielleicht, du bist Christ. Okay, ich lasse das stehen, natürlich. Wer bin ich? Hab keine Sorge. Ich will dir das nicht absprechen. Aber sag mir doch mal was anderes. Wovon wird denn dein Leben geprägt? Auch von so einem Leistungsdenken? Dass du meinst, du müsstest Gott etwas zeigen, der mir das schön brav sagt zu dir, das hast du aber gut gemacht. Oder wird dein Leben eher geprägt von diesem Liebesdenken? Dass, weil dieser Gott dich liebt, dein Leben so aus. Dein Leben das nur reflektieren möchte. Weil du eine tiefe Dankbarkeit in deinem Leben auch verspürst. Das kann ich nicht für dich beantworten. Aber das ist der Unterschied, in dem dieser Saulus zum Paulus, kann man sagen, in dem diese Veränderung in seinem Leben eintrat. Und er sagte, ich will nicht mehr zurück. Ich habe das Letzte erfahren, was ich so hoch geachtet habe, aber es ist eigentlich Müll im Vergleich zu dem. Im Griechischen steht da Scheiße. Ja. Ich brauche das nicht mehr. Ich will es nicht mehr. So unendlich wertvoller ist das andere Leben von dieser Liebe Gottes, die er in mein Herz geschenkt hat. Bedarf es vielleicht nicht nur dieser einen Bekehrung, wenn man von dem Saulus hier reden darf, Christus erscheint ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Bedarf es vielleicht bei uns auch nochmal so einer zweiten Bekehrung? Eines Bekehren heißt ja, ich bin einen Weg gegangen und drehe um. Metanoia. Ich gehe einen anderen Weg. Bedarf es vielleicht auch dieser zweiten Wendung von dem Leistungsdenken in ein Liebesdenken? Ich schließe den zweiten und letzten Gedanken dazu an. Aber wie bitte kann ich denn heute in dieser Welt leben? Wie bitte kann ich heute in dieser Welt leben? Dazu als erstes nochmal, wie das bei diesem Judenchristen Paulus war. Ich lese uns dazu einen anderen Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Kleine Anmerkung. Wir haben zu dieser Themenreihe, die heute beginnt, auch so ein Handout gemacht. Das liegt hinten aus, das können Sie mitnehmen und für die kleinen Gruppen ist das auch noch ein paar ergänzende Dinge dazu, für das Gruppengespräch und so weiter und so fort. Könnt ihr euch mitnehmen da hinten. 1. Korinther 9 ist dieser Text auch aufgeführt. Er schreibt dort, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um Juden zu gewinnen. Und wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich ebenfalls es nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diesen Menschen gewinnen möchte. Ich will die Selbstaussage des Paulus einfach nur wirken lassen. Die Zeit ist vorangeschritten. Aber hier spürt man nochmal ab, was so seine Grundhaltung im Leben geworden ist. Nur eins erlaubt mir noch dazu zu ergänzen. Paulus spricht hier von dem Gesetz, ja, ich bin an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Also doch wieder Vorschriften? Wisst ihr, welches Gesetz das ist? Jesus richtet es davon im Johannesevangelium, Kapitel 13. Er sagt da selbst, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Merkt ihr? Merken wir? Wieder ist es dieses Liebesdenken. Das hat das Leistungsdenken abgelöst. Die Motivation seines Lebens, die zieht er dann daran, jetzt in den nächsten beiden Versen. Er schreibt, in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Und jetzt, das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte am Segen Gottes teilhaben, den diese Botschaft bringt. Am Segen Gottes teilhaben. Für uns heute? Am Segen Gottes teilhaben? Wie geht das? Nochmal ein Text. Nachdem wir durch unsere Schuld vor Gott freigesprochen sind, Römer 5, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen und mehr noch. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn es um die Motivation meines Lebens, wenn es um die Motivation deines Lebens geht, die Frage, kannst du auch davon sprechen, dass was dieser Paulus hier im Brief an die Römer zum Schluss formuliert, dass der Geist Gottes dein Herz mit Liebe erfüllt, er meint mit wirklich durchdrungen hat, so wie wir einen Schwamm, wenn man den in Wasser taucht und zusammenknüpft und dann lässt ihn aufplatzen, dann saugt er sich voll mit Wasser. Dass dieser Geist Gottes dein Leben so erfüllt hat? Dass es gewissermaßen die Grundlage für ein Leben als Christ in dieser Gesellschaft geworden ist? Dass du leben darfst aus diesem Liebesgedanken heraus, den Gott selbst in dein Leben hineinpflanzt? Das wünsche ich dir, dass das so sein darf. Und damit will ich diese Predigt auch schließen. Ich wünsche dir, dass sich das bewegt. Wenn das noch nicht der Fall ist, erstens glaube ich, dass wir alle daran ein Stück wachsen können, dass es mehr werden kann. Aber Paulus redet hier ganz konsequent von diesem Geist Gottes, der hier einen Auftrag hat, dein Leben zu erfüllen, dein Leben zu bereichern. Du, und ich kann dir sagen, das macht er auch. Der hat die Fähigkeit und die Möglichkeit dazu, die gehen über meinen Verstand hinaus. Der tut das. Aber könnte es die Motivation deines Lebens sein, dass du diesen Geist Gottes darum bittest, dass er dein Leben stärker durchdringt? Dass er mehr von dieser Fülle hineinbringt? Damit du stärker, wenn du Christ bist, von diesen Liebesgedanken bewegt wirst in deinem Leben. Ja, ihn ausleben kannst in der Begegnung mit anderen Menschen. Wenn ich heute so ein bisschen die Grundlagen dieser Predigt versucht habe zu legen für die nächsten Wochen in unserer Themenreihe, dass wir nicht aus dem Egoismus, aus dem Ärmel hochkrempeln und jetzt aber los, sondern aus dem Liebesgedanken heraus, weil Gott uns so liebt, leben dürfen, weil sich Leben entfalten kann. Dann wünsche ich mir für dich, dass du das in den nächsten Wochen zu deinem eigenen Gebet machst, zu deiner eigenen Bitte machst, dass dieser Geist Gottes wirklich mehr dein Leben Raum hat, mehr dein Leben füllt. Daraus entsteht Veränderung. Eine Veränderung, die von Gott gewirkt ist und nicht menschliche Mache ist. Und genau das brauche ich und genau das brauchst du. Veränderung, die von Gottes Geist gewirkt ist im Leben. Amen.